Er schaltete die Fernsteuerung für das Licht aus. Um sie herum wurde es dunkel. Pauls Hand glitt wie ein Schatten unter der grünen Bordbeleuchtung über die Fernbedienung der Außentür. Knirschend schob sich die Wand zur Seite. Eine Sandfontäne wurde in die Kaverne gewirbelt. Paul schloss die Tür des Topters. Es war, als fiele ein starker Druck von seinen Schultern. Ein breiter Streifen des Sternenhimmels tauchte vor ihnen auf. Paul aktivierte einen anderen Schalter. Die Schwingen begannen auf und nieder zu gleiten und hoben den Topter wie einen Vogel aus seinem Nest. Volle Energie erweckte die Düsen nun vollends zum Leben. Die Maschine vibrierte. Jessicas Hände glitten leicht über die Kontrollen. Sie konnte die Sicherheit, die die Bewegungen ihres Sohnes ausstrahlten, beinahe fühlen. Und dennoch fürchtete sie sich. Pauls Ausbildung ist jetzt unsere einzige Hoffnung, dachte sie. Seine Jugend und seine Gewitztheit. Paul führte den Düsen mehr Energie zu. Der Topter bockte und der plötzliche Andruck presste sie tiefer in die Sitze. Dann erschien vor ihren Augen die breite Wand der Sterne. Noch mehr Energie in die Schwingen, die jetzt in vollem Einsatz arbeiteten und die Maschine in die Luft hoben. Ehe sie sich versahen, glitten sie über einem Felsenmeer dahin, über zackige Klippen im Schein nächtlicher Sterne. Der von einer fernen Staubwand in seiner Leuchtkraft behinderte rote Mond erschien am Horizont zu ihrer Rechten. Und dann sahen sie die Sturmwolke. Pauls Hände glitten über die Kontrollen. Die Schwingen legten sich wie die Flügel eines Käfers an den Leib der Maschine. Mit aller Kraft zerrte die Beschleunigung an ihren Körpern, als der Topter steil anstieg. »Düsenstrahlen hinter uns!« meldete Jessica. »Ich hab sie gesehen!« Paul ging auf volle Geschwindigkeit. Der Topter winselte wie eine gequälte Kreatur, wendete nach Südwesten und hielt genau auf den Sturm zu, der sich über der Wüste abzeichnete. In unmittelbarer Nähe konnte Paul anhand der vibrierenden Schatten erkennen, wo die Felsenlandschaft endete, wo das Land der Dünen begann. Und über dem Horizont erhob sich die Sturmwand wie eine Mauer, die nach den Sternen griff. Irgendetwas ließ den Topter erzittern. »Geschützfeuer!« keuchte Jessica. »Sie benutzen irgendeine Art von Projektilwaffen!« Paul grinste listig. »Offenbar scheuen sie sich, Laskans einzusetzen«, meinte er. »Aber wir haben doch gar kein Schild.«
»Woher sollen sie das wissen?«
Erneut erzitterte die Maschine. Paul sah nach hinten. »Sie scheinen nur eine Maschine zu haben, die bei unserer Geschwindigkeit mithalten kann.« Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Kurs. Die Sturmwand vor ihnen wuchs immer höher und begann vor ihren Augen zu verschwimmen. »Granaten, Raketen, all diese altertümlichen Waffen werden wir den Fremen geben«, flüsterte Paul. »Der Sturm«, sagte Jessica. »Sollten wir nicht besser umkehren? Und das Schiff hinter uns? Es holt auf. Jetzt!« Paul fuhr die Schwingen aus, bis sie die Größe von Stummelflügeln erreicht hatten und ließ die Maschine nach links abtrudeln, wo die Sturmwand noch nachgiebig war. Der Beschleunigungsdruck zog an seinem Körper. Sie schienen in eine Wolke hineinzugleiten, die sie aufnahm und dann dichter und dichter wurde, bis sie schließlich den Mond und die darunterliegende Wüste völlig verblassen ließ. Die Maschine wurde eins mit dem Sturm, war nur noch ein dahinschwebender, winziger Raum in der Dunkelheit, dessen Inneres lediglich vom matten Glühen der Kontrollen erhellt wurde. Alles, was sie über Stürme dieser Art je gehört hatte, raste in diesem Moment durch Jessicas Geist. Dass sie Metall wie Butter zu zerschneiden in der Lage waren, Maschinen zur Unkenntlichkeit zerfrästen, dass sie einem Menschen das Fleisch von den Knochen bliesen und selbst diese Überreste seines Körpers noch zu feinem Staub zerrieben. Sie fühlte das Prasseln des Sandes auf der Außenhaut des Topters und schaute zu, wie Paul die Kontrollen bediente. Er nahm die Energie zurück und das Schiff bockte. Das sie umgebende Metall knirschte und vibrierte. »Der Sand!« rief Jessica. Paul schüttelte den Kopf. »In dieser Höhe gibt es nicht viel davon.« Aber sie fühlte deutlich, wie sie noch tiefer in den Mahlstrom hinabglitten. Paul fuhr die Schwingen wieder zu voller Größe aus und hörte, wie sie gegen die Behinderung ankämpften. Die Instrumente im Auge behalten, ließ er den Topter rein gefühlsmäßig dahinschweben. Das Kratzen nahm ab. Der Topter bewegte sich nach links. Paul überprüfte im Schein der Kontrollbeleuchtung die Instrumente. Er schien befriedigt zu sein. Jessica hatte das unwirkliche Gefühl, dass sie jetzt stillstanden, dass sich alle Bewegung als Illusion erwies. Erst als eine Sandböe krachend gegen die Außenscheibe prallte, wurde ihr klar, dass sie immer noch in großer Gefahr schwebten. Der Wind liegt 700 bis 800 Kilometer in der Stunde zurück, wurde ihr bewusst. Und sie sagte sich, ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet das Bewusstsein. Eine alte Weisheit der Bene Gesserit. Langsam gewann die langjährige Ausbildung wieder die Oberhand. Sie beruhigte sich.
»Wir haben jetzt den Tiger beim Schwanz gepackt«, ließ sich Paul vernehmen. »Wir können weder runter, noch können wir landen. Und ich glaube auch nicht, dass ich uns hier wieder rauskriegen kann. Wir werden warten müssen, bis der Sturm sich legt.«
Einen Moment lang war Jessica nahe daran, die Beherrschung erneut zu verlieren. Sie merkte, dass ihre Zähne zu klappern begannen und presste sie hart aufeinander. Dann hörte sie wieder Pauls Stimme, wie sie in aller Ruhe den alten Text rezitierte. Die Angst tötet das Bewusstsein. Sie führt zu völliger Zerstörung. Ich werde ihr ins Gesicht sehen. Sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts zurückbleiben. Nichts außer mir.